You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten hier an diesem heutigen 5. Juli. Wir wollen heute natürlich auch auf die kommende Woche blicken, auf das Urteil im NSU-Prozess, darauf, was dem vorangegangen ist und darauf, was dem hoffentlich folgen wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Situation der Synagoge in Gröbzig beziehungsweise auf die Situation des oder der Vereine, die sich in Gröbzig um die Synagoge kümmern und warum die da eigentlich noch steht. Das mag einen ja mitunter auch verwundern. Aber zunächst wollen wir uns mit denjenigen Menschen beschäftigen, deren voller Name nicht genannt wird, die sogenannten Identitären. Die haben einen Prozess am Hals in Graz und darauf hat der Alex für uns geblickt.
Wir schauen nach Graz, denn dort hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet gegen einige Vertreter der Identitären, 10 an der Zahl und 7 weitere aktive Sympathisanten. Das Ganze wird verhandelt beim Landesgericht. Die Anklagen beziehen sich dabei auf Verhetzung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Sachbeschädigung und Nötigung. Nun gibt es seit gestern einen Prozess oder zumindest wurde zum 4. Juli angesetzt, der erste Prozesstag. Es sind 19 Verhandlungstage angesetzt und wir hören eine Einschätzung und eine Einordnung des Prozesses von Maria von der Organisation Prozessreport.
Was es an Informationen bisher zur Staatsanwaltschaft gab, war zum einen mal die Konkretisierung der Vorwürfe, dass die kriminelle Vereinigung sich auf vor allem dieses Konstrukt der Vereine, die die sogenannte identitäre Bewegung hat, konstruiert, weil eine kriminelle Vereinigung, das kennen wir aus verschiedenen Prozessen, zum Beispiel im Fluchtlösungsprozess, wird oft benutzt für so als Ermittlungsparagraf, wo ein bisschen so die Strukturen aufgezeigt werden, und bei den Identitären geht es vor allem konkret um die Finanzierung der Vereine bzw. halt auch der Aktionen und sonstigen Tätigkeiten, die sie tun. Das Ganze ist auch spannend, weil es auch gleichzeitig ja Hausdurchsuchungen gab bei verschiedenen Vereinen und Einzelpersonen, wo es eigentlich um Finanzstrafrecht geht. Das heißt, es wird nochmal ein anderes Verfahren geben, aber gleichzeitig werden wir auch in Graz halt dann wahrscheinlich durch das Gericht und die Staatsanwaltschaft Fragen gestellt bekommen, inwieweit das finanziert wird, wo kommen die Gelder her, für was wird das verwendet. Und zum anderen, was, glaube ich, politisch relevanter sein wird, wird der Vorwurf der Verhetzung sein. Da geht es halt ganz konkret um 4 Aktionen, die Staatsanwaltschaft sich herausgepickt hat. Wir wissen, die Identitären machen ja sehr viele Aktionen, wo sie aber anhand der 4 Aktionen den Vorwurf machen, sie hätten damit mit den Parolen, mit den Flugblättern, mit den Transparenten den Straftatbestand der Verhetzung begangen. Das wird halt dann im Gericht ja klargestellt werden, ob das nun Verhetzung ist oder nicht. Ich glaube, das wird sehr spannend und auch interessant für die Zukunft, wenn es um diesen Paragraphen geht. Die Sachbeschädigungen beziehen sich dann auch auf die jeweiligen Aktionen, weil da gab es in Graz auf dem Dach der Grünen gab es ja dann eine Aktion, wo dann auch Sachbeschädigung begangen wurde. Das gab es bei anderen Aktionen mit Kreidespray auch. Also da hat die Staatsanwaltschaft schon ein bisschen was durchblicken lassen, dass da um Reinigungskosten etc. ging. Und die Nötigung wird sich wahrscheinlich auf die Störung in der Universität Klagenfurt beziehen, wo ein Teil der Identitären eine Vorlesung gestürmt haben, wo es dann auch ja irgendwie zu einem Faustschlag gegen den Rektor kam. Da wird zum Beispiel interessant, warum es dann halt Vorwurf der Nötigung, aber nicht zum Beispiel der Körperverletzung eingeklagt ist. Aber das werden wir dann alles erst im Verfahren selbst sehen.
Da sagt Maria von der Organisation Prozessreport. Prozessreport berichtet seit Jahren in Österreich aus Gerichten, will damit Prozesse übersichtlicher machen und auch in ihrer Komplexität nachvollziehbarer machen für eine Öffentlichkeit. Da gibt es derzeit einen guten Anlass, denn in Graz wird nun verhandelt gegen 17 Vertreter der sogenannten Identitären.
Wird es halt wirklich entscheidend sein, inwieweit zum Beispiel auch der Paragraph der Verhetzung, wenn er halt durchgeht, vielleicht auch dann in der juristischen Praxis am Stellenwert gewinnt und vielleicht auch öfter angewendet wird. Also wir wissen aus verschiedenen Verbotsgesetzprozessen, dass es schon auch oft einhergeht mit dem Vorwurf der Verhetzung. Und gleichzeitig hat man aber auch die Vermutung, dass es so ein bisschen auch so ein Alibi-Prozess sein könnte, weil natürlich denken wir alle an unsere FPÖ, die in der Regierung sitzt und auf ihrer Facebook-Seite regelmäßig verhetzende Inhalte gepostet werden, die teilweise auch zur Anzeige gebracht werden. Aber die natürlich nicht angeklagt sind. Das heißt, es wird, glaube ich, sehr spannend, vor allem aber, glaube ich, in dem medialen und politischen Diskurs, inwieweit dieser Verhetzungsparagraf auch endlich mal wieder zum Thema wird. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir eine kritische linke Perspektive auch darauf bringen, denn eins ist klar, auch wenn es jetzt zur Verurteilung kommt, eine juristische Verfolgung oder irgendwelche Verurteilungen reichen ja nicht aus, um den Rechtsruck, beziehungsweise eher die Erstärkung der extremen Rechten in Österreich und Europa was entgegenzusetzen. Aber natürlich werden wir ganz genau hinschauen, was dort passiert. Wenn man halt die Argumentation der Staatsanwaltschaft liest, und da hast du recht, ist ja schon sehr konkret, auch diese menschenfeindliche, sie sprechen ja von fremdenfeindlich, Ideologie, die sie halt dort in den Aktionen der Identitären sehen. Also das hat mich auch sehr überrascht, wie klar das formuliert ist. Die Frage ist, reichen halt die Beweise vor Gericht an und schaffen wir es auch in der Medienberichterstattung ganz klarzustellen, dass es jetzt nicht nur diese vier Aktionen, die rausgenommen worden ist, sondern dass es zum einen eine große, große Gefahr halt in Österreich, aber in ganz Europa ist, dass Rechte immer mehr in die Macht kommen. Und wenn man zum Beispiel diesen Zusammenhang darstellt, glaube ich, können wir auf jeden Fall was gewinnen im Diskurs, denke ich.
Also im Juli stehen in Graz 17 Mitglieder der Identitären vor Gericht. Die Hauptverhandlung geht gegen 10 führende Mitglieder. 7 Sympathisanten sind ebenfalls vor Gericht geladen. Das Ganze soll im Juli stattfinden, bis zum 31. Juli. Es gibt ein kleines Prozessbeobachtungsteam, was Freie Radios zusammengestellt haben. Und das führt dazu, dass wir hier auch an dieser Stelle immer mal wieder ein wöchentliches Update geben zu diesem Prozess.
Und von Graz nach Gröbzig und blicken auf das rege jüdische Leben in Gröbzig, das allerdings bereits vor 1933 zum Erliegen kam. Die örtliche Synagoge wurde daraufhin zum Heimatmuseum gemacht. Die Kommune entfernte alle Symbole, die auf eine Synagoge hinwiesen. Eigentlich ein tragischer Umstand, der allerdings auch noch Folgen haben sollte, denn allein durch diese Umnutzung zu einem Heimatmuseum konnte die Synagoge Gröbzig die Reichspogromnacht 1938 unbeschadet überstehen, wodurch sie bis heute weiterhin an Ort und Stelle steht. 1994 wurde in der Synagoge ein jüdisches Museum gegründet. Im September 2017 wurde dem verantwortlichen Verein dann allerdings die Trägerschaft des Museums plötzlich gekündigt. Stadt, Landkreis und Land haben jegliche weitere Unterstützung versagt, obwohl die Leiterin, Frau Dr. Mendes, immer wieder positive Kritiken bekam. Sie habe jüdische Kultur und Religion für ein breites Publikum in den verschiedensten Facetten vermittelt.
Ich war Angestellte des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig, und zwar seit 1996, um ein neues Konzept, dass das Heimatmuseum in ein jüdisches Museum für Sachsen-Anhalt umgestaltet zu entwickeln. Im Moment bin ich 2 Tage schon nicht mehr Direktorin, was für mich doch recht befremdlich ist nach 21 Jahren. Aber mein Leben galt diesem Museum in dieser Zeit, sonst wären diese Aufgaben auch nicht zu bewältigen gewesen. Das ist also kein Job, sondern eine Lebensaufgabe. Bereits der Zuwendungsvertrag 2017 war problematisch, obwohl es schon einen im Land beschlossenen Doppelhaushalt gab für 2017-18. Der Minister Ropra als Kultusminister und Chef der Staatskanzlei hatte in Besuchen 2016 sehr begeistert vom Museum berichtet, auch in der Öffentlichkeit, hat uns sehr unterstützt und hat eigentlich auch vorgehabt, dieses Museum in besonderer Weise zu fördern, sodass wir im Grunde genommen zu diesem Zeitpunkt uns sehr sicher fühlten, sehr aufgehoben und sehr bestätigt in unserer Arbeit. Umso überraschender war es dann für uns, dass im September 2017 die Stadt den Nutzungsvertrag gekündigt hat, was im Grunde unrechtmäßig war, weil es ein Vertrag war, der nur bei beidseitiger Zustimmung aufzukündigen war. Das hinderte sie aber nicht daran, diese Kündigung ernst zu nehmen und zum Vorwand zu nehmen, dann die Arbeit des Trägers, der ja nun nicht mehr über das Objekt verfügt, in seiner Finanzierung nicht mehr zu fördern. Damit war unsere Arbeit nicht mehr möglich.
Als wäre die Kündigung der Direktorin Frau Dr. Mendes nicht schon hart genug, erhob Bernhard Bödecker, der Vorsitzende des neuen Museumsvereins, in der MZ im vergangenen Mai Vorwürfe gegen Frau Mendes. Er behauptete, dass nach dem Trägerwechsel Gegenstände und Akten aus der Synagoge fehlten. Die Überschrift im MZ-Artikel: Akten verschwunden? In der Synagoge Gröbzig sollen Unterlagen fehlen.
Die Akten, um die es hier handelt, das sind Stadtakten. Diese Stadtakten wurden von Vereinsmitgliedern, noch bevor ich überhaupt angestellt war bei diesem Verein, gerettet. Sie sollten nämlich nach einem Stadtbrand, obwohl sie unversehrt geblieben sind, vernichtet werden. Sie waren schon auf einem Container deponiert. Und ein sehr beherztes Mitglied unseres Vereins hat sie dann gesichert. Und als ich dann 1996 in das Museum kam, sah ich im Laufe der Konzeptentwicklung, dass auf dem Boden eben diese Art Stadtakten deponiert waren. Erstmal nicht sehr entsprechend ihrer Bedeutung. Und ich hatte dann recherchiert und habe eben diesen ganzen Werdegang dieser Akten erfahren und habe dann in jahrelanger Arbeit dieses Archiv wieder etabliert, soweit die Akten vorhanden waren. Wir haben alle jüdischen Vorgänge bearbeitet, alle handschriftlichen Dokumente transliteriert. Das war wirklich eine unglaubliche Arbeit, die mir erst im Nachhinein eigentlich so richtig aufgegangen ist. Und als meine letzte Aufgabe sah ich es auch an, diese Dokumente zu sichern. Es wurde regulär überführt, zunächst aus konservatorischen Gründen. Und es gibt ein Protokoll dazu. Und da ist natürlich gar nichts Zweifelhaftes dabei, sondern das war eigentlich die zweite Rettungsaktion dieser Akten, nachdem sie durch die Stadt vernichtet werden. Sollten, haben wir sie gerettet und dann noch einmal eben vor dieser schlechten Lagerung. So sind sie jetzt bald, und das sagte eben auch sagten die Vertreter des Landesarchivs, bei so hervorragender Aufarbeitung, sie haben selten ein Konvolut bekommen, was so gut aufgearbeitet ist, kann man sie auch sehr schnell dem Publikum wieder zugänglich machen und Nutzern zugänglich machen.
Hätten Frau Mendes und einige Vereinsmitglieder sich also nicht um die Archivierung der Akten gekümmert, wären sie entweder entsorgt worden oder der schlechten Lagerung in der Synagoge zum Opfer gefallen. Da ist es doch schon sehr absurd, der ehemaligen Direktorin die Unterschlagung der Akten zu unterstellen. Zumal klar ist, wo sich die Unterlagen befinden. Im Landesarchiv in Dessau. In fachgerechter Lagerung.
Was die MZ betrifft, muss ich sagen, sie war da unglaublich parteiisch. Dieses Recht, was man glaubte, sich erworben zu haben als bürgerliches Grundrecht, dass es eine in der Presse auch objektive Berichterstattung gibt und eine breite Berichterstattung, das können wir für den Lokalteil, muss ich jetzt einschränken, der aus Köthen gesteuert wird, so in der letzten Zeit nicht feststellen. Das war auch eine Änderung, das war nicht immer so. Wir hatten sehr positive Berichterstattung, sehr gute Redakteure, die sich da sehr engagiert haben, auch für das Museum. Aber in letzter Zeit brachte zum Beispiel ein Argument zunächst auch die ganze Sache formal ins Rollen, dass sich der Verein auflösen würde. Das war zum Beispiel so eine Fehlinformation. Und ich glaube, dieses Argument, dass sich der Verein auflösen würde, war auch der Anstoß für Vertreter im Kultusministerium zu sagen, okay, dann ist es doch gut, wenn es einen neuen Verein gibt, dieser löst sich auf. Aber an dieser Auflösung war gar nichts dran. Es gab keinerlei Grund, keinerlei Argument, keinerlei Risiko für den Verein und schon gar nicht die Option, dass er sich auflösen würde. Das war aus der Luft gegriffen und einfach falsch verbreitet.
Da liegt die Überlegung nahe, dass Marion Mendes ohne fehlerhafte MZ-Berichterstattung auch heute noch Direktorin des Museums Synagoge Kröpzig wäre, was sie sich sicherlich verdient hätte nach 21 Jahren Herzblut, das sie in das Museum gesteckt hat. Doch als wäre die MZ-Berichterstattung nicht schon schlimm genug, den Vogel schießt mal wieder die AfD ab, denn die mischte sich ebenfalls in den Streit ein und argumentierte gegen den alten Trägerverein, den Verein der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Kröpzig. Und das auf empörende und antisemitische Art und Weise. Der Verein erwecke den Eindruck, Zitat, der Holocaust verpflichte uns heute, Masseneinwanderung und Überfremdung widerspruchslos hinzunehmen. Dies missbraucht die Erinnerung an den Holocaust. So ein AfD-Sprecher.
Weiter hatte Herr Reu als Sprecher der AfD im Landtag, ja, was alle Fraktionen gehört haben, was auch der Minister wahrnehmen konnte, wäre zu ergänzen, dieser Verein dürfe nicht mehr unterstützt werden. Ganz im Gegenteil, er müsse mit allen politischen Mitteln bekämpft werden. Nämlich weiter in dieser Rede. Und da hätten wir ehrlich erwartet, dass von offizieller Seite, auch von seitens des Ministers, da ein Veto eingelegt wird und da eine Richtigstellung erfolgen würde. Das ist einfach zu erwarten bei solcher antisemitisch geprägten Kritik, die man unter unseren demokratischen Verhältnissen einfach nicht hinnehmen kann und im Landtag nicht stehen lassen kann. Aber da ist nichts erfolgt, und ich muss sagen, das hat uns auch ein bisschen beunruhigt.
Beunruhigend allemal, wie die AfD eine jüdische Institution mitten in Sachsen-Anhalt verurteilt. Unglimpfen kann. Und das auch noch im Landtag und ohne jeglichen Widerstand. Was Marion Mendes jetzt tun wird, nachdem ihr ihre Berufung und ihre Lebensaufgabe genommen wurde, weiß sie noch nicht. Das Museum will sie aber trotz allem weiterhin unterstützen.
Und damit blicken wir nun auf den NSU-Komplex bzw. den NSU-Prozess. Beides extrem kurze Schlagwörter, hinter denen sich eigentlich eine Unmenge an Zusammenhängen, Namen, Unbekannten, Vermutungen und Vertuschungen verbirgt. Ein Netz von Rassisten und Neonazis, von Rechtsterroristen, V-Personen, Verfassungsschützerinnen und Politikerinnen, das man ausdehnen kann bis hin zu Journalistinnen und Journalisten, die mit ihrer Berichterstattung teils den gesellschaftlichen Rassismus mitbegründeten oder normalisierten, der mit zum ideologischen Bett der Taten des NSU wurde. Der NSU-Komplex kann keineswegs in 5 Jahren Prozess aufgearbeitet werden. Vor allem deswegen nicht, weil wichtige Zeuginnen schweigen, nie vorgeladen wurden und Akten mit Beweisen vernichtet wurden. Dennoch soll es ein Urteil geben, das zweifellos notwendig ist. Am 11. Juni will der Vorsitzende Richter Götzl ein Urteil gegen die 5 Angeklagten sprechen. Dennoch blicken wir nun noch einmal zurück auf die Schlussworte der Angeklagten im Prozess.
Die Frage ist tatsächlich nicht so besonders wichtig, weil deren Schlussworte nicht wirklich inhaltsreich waren. Sie haben sich im Wesentlichen den Ausführungen ihrer Verteidiger angeschlossen, was im Fall Ralf Wohllebens schon aufschlussreich war, weil seine Verteidiger doch sehr viel offene Nazi-Propaganda in den Plädoyers verpackt hatten, so dass er sich quasi auch nochmal über diesen Satz, ich schließe mich den Worten meiner Verteidiger an, quasi dem Nationalsozialismus oder den neonazistischen Gedanken angeschlossen hat. Ebenso hat es Holger Gerlach gemacht, der ja mutmaßlich auch keine so hohe Haftstrafe zu erwarten hat. Interessant war vielleicht noch das Schlusswort von Carsten Schulze, der ja als einziger umfangreich ausgesagt hat, sehr kooperativ war und tatsächlich tätige Reue gezeigt hat. Das heißt also, er hat sich mit den Hinterbliebenen von Theodoros Bulgaridis getroffen, er hat also das Gespräch gesucht, er hat glaubhaft gemacht, dass ihm seine Schuld, die er auch da nochmal offen bekannt hat in seinem Schlusswort, dass das an ihm frisst, dass er daran sein Leben lang zu arbeiten haben wird und so weiter. Also das ist quasi die ganze Geschichte des Dienstages.
Soweit Fritz Burschel, der hier berichtet vom Prozess. Er ist seit 5 Jahren vor Ort im Prozess in München. Es gäbe an dieser Stelle noch einiges zu kritisieren, angefangen bei der Berichterstattung um Beate Zschäpe als Person, worüber oft nicht nur die Opfer des NSU, sondern auch die anderen Angeklagten vergessen wurden. Wer einmal die Broschüre Wir klagen an des NSU-Tribunals in der Hand hatte, der weiß, dass es da eine Menge Personen gibt, die eigentlich in den NSU-Komplex mit eingerechnet werden müssten, die allerdings niemals angeklagt wurden. Gleichzeitig muss hier auch ein institutioneller Rassismus und eine rechte Schlagseite von vielen Behörden angeklagt werden, im Verfassungsschutz sowie bei einigen Ermittlern. Aber nicht nur diese Reihe sollte fortgesetzt werden, sondern auch der politische Aktivismus und das mediale Interesse. Diese scheint gerade zum Tag des Urteils hin zu explodieren. Es besteht allerdings nicht nur die Befürchtung, sondern zum Teil auch die Überzeugung, dass das mediale Interesse innerhalb weniger Tage nach dem Urteil zusammensacken wird.
Wenn wir die Aufmerksamkeitsökonomie anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass mit dem Tag der Urteilsverkündung das große öffentliche Interesse, was den Prozess erstaunlich lange begleitet hat, in den freien Fall nach unten gerät. Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass wir, und damit meine ich jetzt wirklich alle kritischen Beobachterinnen und Beobachter, alle Leute, die das jetzt mit viel Engagement begleitet haben, was im Gerichtssaal in München, aber auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, von denen es ja inzwischen 14 gibt, es gibt ja jetzt auch einen in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir versuchen, dieses Thema am Laufen zu halten, dass wir darauf dringen, dass die offenen Fragen, die dieser Prozess ja überhaupt nicht berührt hat oder sagen wir mal höchstens im Vorbeigehen berührt hat, dass wir die auf gar keinen Fall ad acta legen dürfen. Wir müssen wirklich bedenken, dass nach anfänglichen kleinen Ausflügen des Gerichts in München das Thema Verstrickung des Verfassungsschutzes, Nazi-Netzwerk, Helferinnen und Helfer vor Ort des NSU und politische Einflussnahme auf den Prozess, dass das alles überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also was mich ganz persönlich angeht, schockiert mich das vor allen Dingen mit Blick auf den Verfassungsschutz, der ja aus diesem ganzen Geheimdienstskandal NSU völlig ungeschoren hervorgeht. Dem geht es blendend, dem geht es viel, viel besser, als es ihm je gegangen ist. Mehr Personal, mehr Geld, mehr Kompetenzen und einen arroganten Chef, der verkündet, das Hauptproblem der Bundesrepublik ist der zunehmende Linksextremismus und so weiter und so weiter. Das kann nach allem, was wir wissen aus dem Kontext des NSU-Komplexes, nicht wahr sein. Das heißt also, das wird unsere Aufgabe sein als, ja, nennen wir es doch mal wieder mit diesem etwas abgegriffenen Begriff der Zivilgesellschaft, was wir als Zivilgesellschaft jetzt zu leisten haben, zu versuchen, über die noch laufenden Untersuchungsausschüsse die offenen Fragen, die bohrenden offenen Fragen immer und immer wieder zu äußern und zu intervenieren und zu sagen, hey Leute, das ist nicht vorbei, das ist nicht beantwortet, die Versprechen sind nicht eingelöst und es gibt Grund genug, wenn man sich umschaut in diesem Land, an diesen Themen dran zu bleiben. Wenn ich zurückblicke auf die 5 Jahre Prozess, dann weiß ich, am Anfang haben wir noch genau gewusst, welche Äußerungen, die im Gerichtssaal auch gefallen sind oder zitiert worden sind, welche eindeutig neonazistisch konnotiert waren. Und das sind Äußerungen, die heute in sozialen Netzwerken von Seiten der AfD wieder allgemeingut und in aller Munde sind. Also es hat, das Land hat sich in diesen 5 Jahren definitiv nicht zu seinem Vorteil verändert. Deswegen bin ich ja so froh, dass es tatsächlich diese Kampagne keinen Schlussstrich gibt, die auch am Urteilsverkündungstag eine große Demonstration in München auf die Beine stellen will. Es fahren aus vielen größeren Städten Busse an, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Eine Dauerkundgebung den ganzen Tag vor dem Strafjustizzentrum in München in der Nymphenburger Straße und am Abend um 18 Uhr noch eine quasi Abschlussdemonstration, die eben keinen Abschluss absegnen will, sondern sagen will, es darf keinen Schlussstrich geben, wir müssen weitermachen. Ich würde alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, auffordern, wirklich im Internet, entweder bei NSU-Watch oder irgendwo in Deutschland oder nsuprozess.net nachzuschauen, ob in ihrer Stadt Busse angeboten werden oder sonst ihre Anreise selbst zu organisieren oder auch auf eine der vielen Demonstrationen und Kundgebungen in größeren deutschen Städten zu gehen, um auf das Ende des Prozesses hinzuweisen und zu fordern, dass das kein Schlussstrich sein darf, was in München verkündet wird.
Ja, und einer dieser vielen Demonstrationen, denen man sich anschließen kann, findet zum Beispiel in Halle statt um 21 Uhr. Nächsten Mittwoch, den 11. Juli, ist es soweit, findet innenstadtnah eine Demonstration statt. Auch in Berlin wird aufgerufen, da ist der Treffpunkt nächsten Mittwoch um 17 Uhr am Platz der Luftbrücke. Und in Leipzig geht um 13 Uhr auch eine Demonstration bzw. eine Kundgebung los in der Nähe des Marktes, woraufhin dann auch eine gemeinsame Anreise stattfinden soll nach München oder auch zur Demonstration in Halle, wie Fritz Burschel bereits erwähnt hat. Vor allem unter irgendwo in Deutschland.org findet man zusammengefasst die Aktionen in verschiedenen Städten und die Gruppen, die die Anreisen organisieren. Und damit adieu und adios aus den Antifa-Nachrichten. Ihr könnt das Ganze nachhören natürlich unter frei-radios.net oder bei radiokurax.de. Damit übergebe ich dann auch wieder ans tagesaktuelle Programm. Der Kampf geht weiter, bleibt stabil, macht's gut und bis bald.